dass sie im Gegensatz zu ihrem ursprünglich kritischen, antidogmatischen Impuls vielfach auf ein Denkverbot hinauslaufen. Überspringe einiges. Insgesamt ist an das aufgespeicherte Wissen und die Erfahrung zu erinnern, welche die Formulierung der Probleme zeitigt. Im Fall der gegenwärtigen Untersuchung, also etwa die Befunde der verzweigten Arbeiten des Instituts zum Autoritätsproblem. Ein weiteres Element der Sicherung der Interpretation ist die konsequente Anwendung des Grundsatzes, dass sie sich nicht auf die isolierte Meinung stützen sollen, die in Einzelaussagen zutage kommt, sondern auf übergreifende Zusammenhänge. Das ist letzten Endes dann doch verkappte Subsumptionslogik, in dem Sinne, dass schon vorhandene Theorien zur Entscheidung über konkrete Interpretationsfragen je schon eingesetzt werden. Adornos Materialkonstruktionen sind nun gerade im konkreten Detail von einer außerordentlichen Hellsichtigkeit, wenn er sie durchführt am Material. Und diese konkreten Einsichten verdichten sich in der einkreisenden Bewegung der geduldigen Durchleuchtung des Details am Ende zu einer treffsicheren und die Gesamtgestalt des untersuchten Gegenstandes prägnant herauspräparierenden Diagnose, aus der ihrerseits die weitreichendsten gesellschaftstheoretischen Schlüsse gezogen werden können. Aber wir können nur schwer die Methode ausmachen, die Adorno zu diesen Ergebnissen geführt hat. Geschweige denn, dass wir von ihm ein allgemeines methodologisches Modell der Begründung dieses Vorgehens erfahren, das wir als eine befolgbare und erlernbare Anleitung für eine die Subsumptionslogik vermeidende alternative Sozialforschung hernehmen könnten. Das war, so erscheint es mir, auch eines der Hauptprobleme im Institut für Sozialforschung bis zu Adornos Tod. Seine konkreten Einsichten und Deutungen, wie sie in der Konfrontation mit dem Forschungsmaterial und von seinen Wahrnehmungen im Alltag beständig angestoßen wurden, waren immer treffsicher und für den Fortschritt in den Projekten maßgeblich. Aber wie er zu ihnen gelangt war und wie sie methodisch erzeugt wurden und vor allem in ihrer Geltung abzusichern waren, das blieb doch weitgehend Adornos Geheimnis und musste seiner umfassenden, unwiederholbaren Bildung und künstlerischen Empfindsamkeit zugeschrieben werden. Wie sehr dabei die künstlerische Arbeit kontinuierlich am Werke war, das ließ sich zwar in den für die Standardsoziologie, ob rechts- oder linksorientiert, ohnehin am Rande liegenden Analysen musikalischer Werke nachlesen, blieb aber sonst in der nicht abreißenden, beständigen Begegnung mit Künstlern und vor allem mit Musikern im Kettenhofweg dem Betrieb im Institut weitgehend verborgen. Eine routinisierende Übertragung auf den Alltagsforschungsbetrieb im Institut fehlte also, und entsprechend war dieser in seinen Methoden und Ansätzen von dem von Adorno als Subsumptionslogik gegeißelten Social Research der Mainstream-Soziologie nicht gar so weit entfernt, wie es programmatisch hätte sein sollen. Das ist ein Problem bis heute geblieben. Also vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich kann mich entsinnen, in der Zeit, in der ich, als ich hier nach Frankfurt kam, 1964, unmittelbar danach in den, glaube ich, 65, 66 in den Semestern, hat Adorno zwei Seminarfolgen angekündigt gehabt, einmal über soziale Konflikte und das andere Mal über Lachen und Weinen. Und die sollten sozusagen konkretes Erfahrungsmaterial, das die Studenten in die Seminare mitbringen sollten, analysieren. Adorno hat wie selbstverständlich dabei darauf vertraut, dass es gute Protokolle in diesen Berichten geben könnte. Und diese Seminare sind ziemlich gescheitert. Und man kann das auch dingfest machen. Die Berichte waren so sophistiziert, schon in Adornos eigenen Theorien, dass sie als Protokolle, als analysierbare Protokolle der sozialen Realität unbrauchbar waren. Ja. Sie trugen die Zirkularität schon in sich. Es wäre viel einfacher gewesen, man hätte eine Videokamera genommen oder ein Tonbandgerät und hätte entsprechendes Material schlicht und einfach gesammelt und versucht zu interpretieren. Das ist nicht gemacht worden. Adorno hat wie selbstverständlich sozusagen darauf vertraut, dass das schon in der Naturwüchsigkeit erhalten bleibt, wenn die Teilnehmer des Seminars das berichten. Bevor wir am Schluss den Motiven für diese Enthaltsamkeit in der expliziten methodologischen Modellbildung genauer nachgehen, muss zunächst die von Adorno präzise und treffsicher angesprochene Problemlage genauer beleuchtet werden. Um es zur Vermeidung von Missverständnissen noch einmal herauszuarbeiten, es geht in den folgenden Untersuchungen nicht um eine Kritik an Adornos Argumenten, sondern darum, den von ihm eingeschlagenen Weg ernst zu nehmen und auf der Grundlage von Klärungen fortzusetzen, die heute vor allem im Gefolge der enormen Entwicklungen auf dem Gebiet der Sprachtheorie und der kognitionswissenschaftlichen Theorie des Geistes möglich geworden sind. dass ich mich dabei der Argumente aus der Methodologie der in meinen Forschungsschwerpunkten entwickelten objektiven Hermeneutik bediene, das wurde ja schon gesagt, sollte man mir bitte nicht verübeln, niemand kann aus seiner Haut. Da ist zunächst die alte Frage der Differenz von Natur und Geistes- bzw. Kultur- oder Sozialwissenschaften. Adorno hält bei aller Wahrheit der Kritik an den tradierten Geisteswissenschaften und ihrem Jargon der Eigentlichkeit an dieser Differenz fest. Ich benutze vielleicht mal kurz ein Zitat, um zu zeigen, wie sehr Adorno den Geisteswissenschaften doch auf die Finger geschaut hat. Er sagt zum Beispiel in dem Aufsatz Soziologie und empirische Forschung an einer Stelle, dort, wo die Menschen unter dem Druck der Verhältnisse in der Tat auf die Reaktionsweise von Lurchen, er zitiert sich selbst aus der Dialektik der Aufklärung hier, heruntergebracht werden, die als Zwangskonsumenten von Massenmedien und anderen reglementierten Freuden, passt die Meinungsforschung, über welche sich der ausgelaugte Humanismus entrüstet, besser auf sie als etwa eine verstehende Soziologie. Denn das Substrat des Verstehens, das in sich einstimmige und sinnhafte menschliche Verhalten, ist in den Subjekten selbst schon durch bloßes Reagieren ersetzt. So rechtfertigt er die Teilnahme an der standardisierten Befragung. Eine sehr ambivalente methodologische Bemerkung natürlich. Also er hält an dieser Differenz fest zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, wenn er den Positivismus unter anderem in der einheitswissenschaftlichen Ideologie identifiziert, die ihren Ausgang vom Modell der sogenannten exakten Naturwissenschaften nehme und dieses als maßgeblich für alle Erfahrungswissenschaften verabsolutiere. Entsprechend enthält seine Positivismuskritik das Postulat einer sozial- bzw. gesellschaftswissenschaftlichen Methodologie, die, angeschmiegt an die Eigenarten des Gegenstandes dieser Wissenschaften, sich dem Imperialismus dieser Ideologie verweigert und dies vor allem in der Form der Verweigerung der Subsumptionslogik. Aber es fehlt dabei eine positive Begründung dieser Verweigerung. Worauf kann sie sich berufen? Das wird erst deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das subsumptionslogische Vorgehen, das heißt das Subsumieren von Erfahrungstatsachen unter operationale Indikatoren und wiederum deren Subsumption unter theoretische oder klassifikatorisch deskriptive Begriffe, eine Erkenntnisoperation darstellt, die in den Naturwissenschaften ganz unvermeidlich ist, aufgrund der Konstitution ihres Gegenstandes. Denn ohne diese Operation hätten wir in den Naturwissenschaften nichts anderes an Daten vor uns als die Flüchtigkeit der wahrnehmenden Beobachtung im Modell der ästhetischen Erfahrung. In diesem Gegenstandsbereich werden wir vermittelt über unsere Sinneseindrücke mit der unmittelbar gegebenen erfahrbaren Welt der Dinge konfrontiert, die wir dann nachträglich prädizieren und beschreiben müssen. In unseren Wissenschaften, also denen der sinnstrukturierten Welt hingegen, liegen die Erfahrungsdaten, die wir zu erschließen haben, schon immer in einer prädizierten Form vor. Wir können das heute allgemeiner ausdrücken, indem wir sagen, dass wir es in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften mit einem Gegenstandsbereich der Sinnstrukturiertheit beziehungsweise mit einer sinnstrukturierten erfahrbaren Welt zu tun haben, wohingegen die Gegenstände der Naturwissenschaften einer sinn- beziehungsweise bedeutungsfreien, stochastischen Welt angehören. Zu Adornos Zeiten war diese umstandslose Bestimmung unserer Wissenschaften als die einer sinnstrukturierten Welt noch verfangen in dem führenden Gegensatz von idealistischer und materialistischer Theoriebildung. Die Kategorie des Sinns bezog sich darin, weil unter ihr damals im Zusammenhang der Handlungstheorien inklusive derjenigen von